Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge unseres VM-Podcasts Korte und Rink. Denn heute sind wir quasi am Puls der Zeitgeschichte. Denn in Berlin, Historisches hat sich ereignet. Olaf Scholz hat die Vertrauensfrage gestellt. Deswegen bin ich ganz gespannt, Herr Korte, was ich heute mit Ihnen in unserem Podcast alles erfahre über das Thema Vertrauensfrage, was ja tatsächlich in der Bundesrepublik Deutschland kein alltäglicher Vorgang ist. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich mache gerne wieder mit für Leserinnen und Leser, diesen vom Mantel der Geschichte sehr umwehten Tage ein bisschen einzuordnen, denn das ist wirklich außergewöhnlich. Eine auf Stabilität getrimmte Kanzlerdemokratie, die heute und morgen praktisch mit den Auswirkungen zu einer Vertrauensfrage umgehen muss.
Erster Blick nochmal auf das Grundgesetz an sich oder auf die Vertrauensfrage. Die Verfasser damals haben sich ja sehr viele Gedanken darüber gemacht, dass das jetzt nicht allzu einfach ist, den Kanzler zum Beispiel aus dem Amt zu nehmen, weil ja die Initiative auch von ihm ausgehen muss. Wie blicken Sie denn auf dieses Instrumentarium?
Ja, die Verfassung, besser gesagt das Grundgesetz, ist auf Stabilität ausgerichtet. Nicht nur die Wähler, sondern auch die Verfassung. Man wollte den Kanzler stärken, aber auch nicht auf Kosten anderer Verfassungsorgane. Alles ist voraussetzungsvoll so ummantelt, dass andere Verfassungsorgane immer mit im Boot sind. Das ist das Entscheidende und auch der Unterschied zu anderen Verfassungen. Das heißt, es gibt einmal nicht das Selbstausrufungsrecht des Bundestages, sich selbst aufzulösen. Das haben ja einige Landtage, aber nicht der Bundestag. Es kann auch nicht einfach der Bundespräsident so einen Bundestag auflösen oder ein Bundestagspräsident oder Präsidentin. Da müssen schon verschiedene zusammenspielen. Insofern ist das interessant festgelegt auf Stabilität im Blick auf 4 Jahre. Und so haben wir ja auch die Legislaturperioden gehabt. Ganz selten gab es Unterbrechungen. Dann muss man gucken, wie kann man das dennoch verkürzen? Da gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine erleben wir in diesen Tagen. Eine Vertrauensfrage, die eigentlich eine Misstrauensfrage ist, weil man keine Mehrheit haben möchte, wenn man faktisch doch eine hätte. Und das andere ist nach wie vor der Rücktritt des Kanzlers. Auch den sieht das Grundgesetz vor. Und wenn dann in der 14-Tages-Frist keine Nachwahlen erfolgen mit der erfolgreichen absoluten Mehrheit eines neuen oder anderen Kanzlers, beziehungsweise eine relative einfache Mehrheit am Ende der 14 Tage vielleicht zu einem Kanzler kommt, muss der Bundespräsident immer noch abwägen, ob er so eine Minderheitsregierung dann installiert oder Neuwahl ausruft. Also Neuwahlinstrumentarien gibt es 2-mal im Grundgesetz, aber sie sind Rarität.
Gut, dass Steinmeier jetzt da nochmal sein Veto anlegt, davon ist er nicht auszugehen, weil er ja selbst auch die Gespräche nach dem Ampelscheitern geführt hat, was ja auch eine seiner Rollen ist, im Sinne der Wahrung der Amtsgeschäfte, dann die Leute an seinen Tisch zu holen und mit ihnen über die Fortführung zu sprechen.
Ja, er ist der Kanzlermacher. Ne? Das haben wir massiv zu Beginn seiner Amtszeit 17, 18 so erlebt, als er dann eben die GroKo geformt hat nach dem Jamaika-Haus. Er ist da in der Pool-Position und hat in der Tat viele Gespräche geführt nach dem Rauswurf des Bundesfinanzministers. Und insofern hat er sich ein Bild gemacht, dass er davon ausgeht, dass eine ernsthafte Absicht besteht, zur Neuwahl zu kommen durch die Fraktionen der Regierung und auch durch die Fraktionen der Opposition und dass er keine Chance sieht, dass diese Minderheitsregierung länger regieren kann. Denn das ist ja auch Ausgangspunkt heute. Es gibt keinen zwingenden Grund für die Vertrauensfrage. Diese Regierung ist handlungsfähig als Minderheitsregierung. Sie ist nicht geschäftsführend. Sie ist so lange bis zum normalen Wahltermin eigentlich im Amt. Insofern muss man sich fragen, wozu wir diese ganze Prozedur machen. Und da, finde ich, ist der historische Vergleich interessant. Denn bei Willy Brandt war es klar, er hatte eine Pattsituation, hatte keine Mehrheit mehr. Er wollte die sozialliberale Farbe für die Ostverträge durchsetzen, massiv, und hat um neues Vertrauen gebeten. Helmut Kohl hat massiv um neues Vertrauen gebeten, weil er ja in der Konstellation war, eine neue Regierung zu bilden, aber über das konstruktive Misstrauensvotum. Und er wollte vor den Wählerinnen und Wählern breite Legitimation für diese neue Regierung. Bei Schröder war es die Agenda 2010, die ja leidenschaftlich nochmal neu ins Vertrauen gebracht hat, uns darüber abstimmen hat lassen. Ja, was ist es eigentlich jetzt? Vielleicht wissen Sie es, als Chefredakteur wissen Sie doch eigentlich alles. Wieso macht er das? Für was eigentlich genau will Scholz neues Vertrauen haben?
Gut, ich könnte jetzt dagegenhalten, dass er diese Minderheitsregierung auch in der Lage ist, zumindest vorbereitete Ampelbeschlüsse mit der FDP zusammen ja auf den Weg zu bekommen. Jetzt könnte ich sagen, Sie haben ja auch schon Modelle vorgeschlagen, dass mit wechselnden Mehrheiten oder Minderheitsregierungen auch Koalitionen künftig möglich sind. Da spielt natürlich aber aus meiner Sicht auch noch mit rein, dass wir ja gerade eine Stimmung im Volk oder in der Gesellschaft haben, die ja auch nicht pro diese Regierung ist und der Kanzler mit den historisch schlechtesten Umfragewerten ja auch seine Arbeit zur Diskussion oder zur Wahl stellen kann.
Das verstehe ich, aber es ist nicht eine wirkliche Antwort, denn was ist jetzt die inhaltliche Bewegtheit, orthodoxe Finanzpolitik zu überwinden? Weiß ich nicht. Sozialpolitik nicht auszuspielen gegen Sicherheits- und Verteidigungsfragen? Ja, das ist alles so, aber diese große Erzählung, die Brandt hatte oder die Schröder hatte, das ist es nicht. Und nochmal die Erinnerung, dass die Vertrauensfrage ist nicht ursprünglich geplant worden zur Auflösung des Bundestags. Sie ist die Autoritätsreserve des Kanzlers zur Disziplinierung der eigenen Mannschaft. Und deswegen gibt es auch eine namentliche Abstimmung, keine geheime. Man muss schon Farbe bekennen. Und Schröder war der Einzige, der bislang das mit einer inhaltlichen Frage auch verbunden hatte. Die anderen nutzten das eher allgemein oder eben zur Auflösung des Bundestags.
Ist dann andersrum gefragt, Olaf Scholz in diese Vertrauensfrage reingedrängt worden?
Ja, die Opposition hat es ja schon als Thema Monate vorher zum Thema gemacht. Und er hätte strategisch, taktisch Prinzip das nutzen können und hätte sagen können, für vielleicht eine sozialdemokratische Handschrift der Haushaltsführung, der Haushaltsplanung, der Haushaltsaufstellung, verbindet er diese Finanzfrage mit der Vertrauensfrage und hätte so vielleicht auch noch die FDP zusätzlich diszipliniert. Dann wäre die Neuwahlkonstellation erspart geblieben. Das ist nicht auszuschließen, aber diesen Weg hat er nicht gewählt. Es kam dann alles auf ihn zu und so hat er keine andere Möglichkeit gesehen, nachdem der Finanzminister zum wiederholten Mal es nicht alleine geschafft hat, einen Bundeshaushalt aufzustellen, ihn zu entlasten.
Vor dem Hintergrund finde ich es auch immer noch kurios. Wir haben keinen aktuellen Haushalt und wir wissen ja auch, dass das Geld nicht reichhaltig vorhanden ist, was jetzt in den Wahlprogrammen alles versprochen wird und in welche Richtung da versucht wird, welche Wählergruppe zu bedienen. Was mich aber bei der Vertrauensfrage noch einen Gedanken, den ich nachreichen wollte, dass ja aber auch in der Lesart der SPD das mittlerweile als Erleichterung gesehen wird. Also ich glaube, Mützenich hat jetzt im Vorfeld der Vertrauensfrage ja auch der Fraktionsvorsitzende von einem Moment der Befreiung gesprochen.
Ja, so kommt es einem vor, nachdem die FDP dann weg war aus der Regierung, dass irgendwie alle aufgeatmet haben, die FDP ja auch, bis sie ertappt wurde bei ihrer Veröffentlichung ihres eigenen Plans. Aber das war ein Befreiungsakt, weil man letztlich nicht mehr zusammenkam im Blick auf einen Konfliktlösungsmechanismus, um Entscheidungen herbeizuführen. Aber dahinter liegt die Frage, kann man gemeinsam priorisieren? Diese Ampel war über Monate nicht mehr in der Lage, gemeinsam etwas zu priorisieren. Und das ist die Voraussetzung, um überhaupt zu Kompromissen zu kommen. Und da bleibt eben die Frage, ob eine neue Bundesregierung dann sofort in der Lage ist, auch zu priorisieren.
Zumal wir ja auch schon vorher besprochen hatten, dass vor dem Ampelbruch ja auch schon signifikant deutlich war, dass die Ampelpartner auch schon sehr früh in den eigenen Wahlkampfmodus geschaltet hatten und deswegen ja auch nicht mehr das Gemeinsame der Ampel.
Ja, ist der Normalfall, dass man dann so ein bisschen sich vereinzelt vor die Wähler tritt. Das ist nicht ungewöhnlich, aber hier gibt es ja eine Trümmerlandschaft bei der Ampel und auch Trümmerimage. Es natürlich auch Wegmarkierungen gibt, die die Ampel bei den Aufräumarbeiten zu modernisieren, zu reformieren nach 16 Jahren der GroKos und der Merkel-Zeit schon das eine oder andere durchaus erreicht hat.
Wenn wir jetzt kurz noch auf den Wahlkampf blicken, Herr Korte, Sie haben heute einen vollen Terminkalender mit vielen Fernsehauftritten, weil Sie natürlich in Rund und Funk bekannt sind und deswegen auch sehr gefragt an einem so historischen Tag. Wer profitiert denn von diesem so speziellen kurzen Wahlkampf, der ja nicht nur kurz ist, sondern auch mit Weihnachten und zwischen den Jahren noch durch eine besondere Zeit geprägt ist?
Das ist schwer, das ist toll, dass Sie auch zu schweren Fragen in der Lage sind.
Mal gespannt, kenne
ich Sie eigentlich
beantworten können, Herr Korte.
Ja, das kann ich ja schlecht. Das können eigentlich die Chefredakteure stellen ja oft nur rhetorische Fragen und wollen sie eigentlich selbst beantworten. Das ist ja das Meinungsstarke der Chefredakteur. So kenne ich Sie auch. Aber ich will mich mal gerne darauf einlassen, weil aus der Wahlforschung haben wir keine Vergleichsmöglichkeit. weil es sowas in dieser Kürze, in der Prägnanz, in dieser Konstellation so in dieser Form nicht gab. Und deswegen kann man nur Vermutungen anstellen. Wenn man die Muster des Wählens in Deutschland sich ansieht, dann ist das Bekannte natürlich im Zentrum, nicht das Unbekannte. Alles, was etabliert bekannt ist, hat natürlich bei kurzen Wahlkämpfen eher eine Chance als das, was ich irgendwie neu vor den Wählerinnen und Wählern präsentieren möchte. Das ist eigentlich eine zentrale Schlussfolgerung. Und dass eine vermutlich ja auch eine Dynamik einsetzt, die damit zusammenhängt, dass man sich überlegt, wer kann mit wem zukünftig zusammenarbeiten, um Mehrheiten zu bilden. Also auch Koalitionswählerüberlegung spielt eine große Rolle. Und letztlich das Muster, was wir auch schon mal besprochen hatten, dass man doch ängstlich ist, vollkommen neue zu wählen, sondern immer gerne einen aus der alten Regierung mit dabei hat. Das ist das Kontinuitätsversprechen, was Wählerinnen und Wähler in Deutschland so lieben. Und so könnte es ja sein, dass bei der augenblicklichen Stand der Umfragen die CDU mit den Grünen oder mit der SPD regieren könnte. Aber das ist eine augenblickliche Momentaufnahme. Januar, Februar bringt bestimmt noch eine Menge an Dynamik und Aufholjachten. Das würde ich auf keinen Fall unterschätzen.
Das heißt, Sie gehen schon davon aus, dass es im Januar, also nach Silvester und dann in dieser ganz heißen Phase tatsächlich sich noch der Wahlkampf sich entwickeln kann und in diesen Umfragewerten auch noch ein bisschen Dynamik reinkommen kann, weil das ja im Moment einigermaßen von der Tendenz her, jetzt in die SPD hat ein bisschen aufgeholt, ist auch aber relativ zementiert wirkt.
Im Moment sieht es nicht nach hoher Volatilität aus. Dennoch, wir haben das mit Syrien erlebt, wir haben den zweiten Einschnitt mit dem 20. Januar, der Inthronisierung von Trump offiziell als Präsident. Was daraus schlussfolgert, kann niemand wirklich vorhersagen. Also es gibt von außen auch eine Mobilität auf Themen, die innenpolitisch eine Rolle spielen, wie jetzt das mit Syrien natürlich die Migrationsfrage, mit Trump mit Sicherheit die Friedens- und Kriegsfrage. So, und das kann das eine oder andere wirklich verschieben. Und letztlich, wenn der Ansatz stimmt, dass der Sondierungsweltmeister am Ende Kanzler wird und nicht der, der unbedingt vorne liegt, dann können es ja kleine Verschiebungen sein, um andere mehrheitsfähig zu werden von der Platzierung 2 oder Platzierung 3 aus.
Wobei ich da immer noch, Herr Korte, da bleibe ich in meinem journalistischen Wesen treu, mit Ihnen nicht übereinkomme, weil ich bei den aktuellen Verhältnissen zwar weiß, dass da auch weniger reichen kann, um auf eine Mehrheit zu kommen, aber ohne Union und ohne AfD und keine Ampel, habe ich immer noch keine Fantasie, wie der Zweitplatzierte zu einer Regierung kommen soll.
Tja, wenn man von vielleicht 10 und mehr Prozent sonstigen ausgeht, mit 46%, würde ich das nicht als unmöglich ansetzen, mit 46% etwas zu organisieren, was nicht mit CDU, nicht mit AfD zusammenhängt. Aber da können wir ja weiter unsere Rechenbeispiele und unsere Fantasie walten lassen.
Eine ganz essentielle Frage habe ich noch, Herr Korte. Ihr Buch Wählermärkte bezieht sich ja auf das Angebot, was man Wählern macht. Wenn jetzt ein Wahlkampf sich zum Teil durch die Weihnachtszeit zieht, könnten Sie diesen ja hier auch genau beobachten und dann ein Buch rausbringen, Wähler Weihnachtsmarkt.
Ja, das ist sehr originell. Das ist eine gute Idee. Da muss man drüber nachdenken. Es bietet sich aber auch an, unter dem Weihnachtsbaum dieses Buch zu legen. Das ist natürlich noch viel einfacher, als jetzt schon wieder ein neues zu präsentieren.
Absolut. Das kann ich auch nur jedem wärmstens an Herz legen. Ich habe es auch schon mindestens einmal gelesen in Vorbereitung auf verschiedene unserer Talks und wie gesagt, kann es empfehlen. Da stehen viele erkenntnisreiche Dinge drin. Habe allerdings mich jetzt bei dieser Frage mit dem Wahlkampf auf dem Weihnachtsmarkt auch schon beschäftigt oder habe mich gefragt, wie man denn Wählermärkte mit dem Angebot der verschiedenen Stände adaptieren könnte auf einen Weihnachtsmarkt. Das vielleicht nur als Anregung, Herr Korte.
Ja, aber das können wir ja in der nächsten Woche nochmal besprechen, weil wir dann noch näher am Gabentisch dran sind. Dann macht das viel mehr Sinn.
Das ist ein gutes Stichwort. Zum einen Gabentisch, zum anderen nächste Woche. Ich habe es eben schon erwähnt, Sie sind heute ein sehr gefragter Mann. Deswegen sei mir nur noch ein redaktioneller Hinweis gestattet. Und zwar, Herr Korte und ich werden am 13. Januar um 19 Uhr unsere montägliche Podcast-Folge in den Abendstunden verlegen und zwar hier bei uns in der VRM im Casino quasi einen Live-Podcast vor Publikum. Wenn unsere Zuhörer gleichzeitig auch VRM-Abonnenten sind, können sie sich herzlich unter chefredaktion@vrm.de zu diesem Event am 13. Januar um 19 Uhr anmelden. Wie gesagt, eine Podcast-Folge unter Publikum live und wir werden auch reichlich zu essen und zu trinken anbieten. Und es wird sicherlich für die Gäste Gelegenheit geben, im Vorfeld und im Nachhinein mit Herrn Korte noch ins Gespräch zu kommen. Da freue ich mich schon sehr drauf, Herr Korte, auf dieses Event.
Ich auch.
Bestimmt gut.
Klar, wird sehr gut. Wenn wir zusammen sind, ist immer gut.
Dann wünsche ich weiterhin heute viel Spaß bei diesem sehr historischen und wahrscheinlich auch ereignisreichen und vielleicht auch aufregenden Tag, auch für so einen erfahrenen Wahlforscher wie Sie. Danke, dass es heute geklappt hat mit dem Podcast und viel Erfolg.
Ja, danke.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.